Einfach Schweißen. Der Podcast, in dem sich alles, wirklich alles, um das Thema Schweißen dreht. Präsentiert von und mit Stefan Schölze und Matthias Wulff. Los geht's!
Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Einfach Schweißen. Mein Name ist Matthias Wulff und mir zugeschaltet ist wie immer der werte Stefan Schölze. Stefan, hi, grüß dich.
Matthias, grüß dich. Ja, ihr ahnt es bestimmt schon auch, heute geht es wieder um das Thema handgeführtes Laserschweißen.
Ich spoilere mal direkt, die nächste Folge hat nichts mit dem Laser zu tun, da geht es um ein anderes Thema.
Das geht schon gut los. Ja, keine zwei Sätze gesagt und schon haut er die erste Überraschung raus. Sehr gut.
Tja, damit musst du wohl leben, Stefan, wenn du mit mir zusammenarbeitest. Aber lass uns mal zack, zack zum Laser und zum Thema von heute kommen. Der Zeitplan ist nämlich ziemlich eng gestrickt.
Ja, eigentlich wollten wir, worüber wir heute mit euch sprechen, schon in der letzten Folge besprochen haben. Das hat aber damals nicht so ganz geklappt, weil wir bereits bei der Laserquelle so viel zu sagen hatten. Und jetzt knüpfen wir halt einfach daran an und machen genau da weiter, wo wir aufgehört haben.
Spontan, flexibel und kreativ sollte die Devise sein heute. Und wenn man ehrlich ist, dann sind wir beiden Pappnasen ja doch ein bisschen selber dran schuld, dass das letztes Mal nicht geklappt hat. Denn beim letzten Mal haben wir uns ziemlich verplappert, glaube ich, ziemlich verquatscht.
Das würde ich auch sagen. Aber trotzdem war es ganz gut, fand ich, und die Folge ist doch sehr schön geworden.
Auf jeden Fall. Und Podcast aufnehmen ist immer schön. Außer du hast keine Stimme, so wie beim letzten Mal, wo wir aufnehmen wollten. Da hast du dich wirklich angehört, als hätte einer in so einen Ölfass gerülpst. Was war da los, Stefan? Was war mit deiner Stimme passiert?
Tja, das frage ich mich auch heute noch. Kann ich dir gar nicht sagen. War halt einfach weg und ja, da macht es natürlich keinen Sinn, irgendwie einen Podcast aufzunehmen. Aber sie ist wieder da und deswegen würde ich sagen, lass uns anfangen.
Es gibt viel zu berichten, also feuerfrei.
Ja, wir wollen heute über den kompletten Aufbau eines handgeführten Laserschweißgeräts mit euch sprechen. Die Laserquelle aus der letzten Folge ist und bleibt, wie wir es damals schon gesagt haben, das Mutterschiff in dieser Laserflotte. Aber auch die anderen Komponenten sind halt ein wichtiger Bestandteil und haben es aus unserer Sicht verdient, dass wir darüber sprechen. Und das werden wir jetzt tun.
Genau so ist es, Stefan. Was gehört denn noch zu so einem handgeführten Laserschweißgerät dazu, außer der Stromquelle?
Ja, vielleicht fangen wir nochmal als kleine Wiederholung damit an, dass im Laser bzw. im Resonator der Laser ja mit Hilfe der stimulierten Emission erzeugt wird und dann durch so eine kleine Öffnung in dem Spiegel des Resonators freigelassen wird.
Durch das Loch im Spiegel gelangt das stark gebündelte Licht dann im Anschluss ins sogenannte Schlauchpaket mit dem, man nennt es Lichtwellenleiterkabel. Ein Schlauchpaket kennt ihr bestimmt auch von anderen Schweißverfahren wie Mi-Mag-Schweißen oder WIG-Schweißen. Beim handgeführten Laserschweißen ist das Schlauchpaket aber etwas anders aufgebaut. Ich nehme das Beispiel des Mi-Mag-Schweißgerätes. Da wird im Schlauchpaket ja der Drahtzusatzwerkstoff, also der Draht, zum Brenner geführt. Das ist bei der Laseranwendung nicht der Fall. Da wird das gebündelte Licht, also das Laserlicht, nach vorne geführt.
Und das geschieht über ein sogenanntes Lichtwellenleiterkabel. Im Grunde ist das ähnlich einer Glasfaser, die ihr so aus der Telekommunikation kennt.
Ja, ihr kennt das von der Telekom, die buddeln immer irgendwelche Löcher auf, legen irgendwelche Kabel rein. Der nächste Trupp kommt und reißt sie wieder raus und dann wird es doch wieder reingelegt. Beim Laserschweißen ist das ja was anders. Da ist das Lichtwellenleiterkabel einmal im Schlauchpaket verbaut und da bleibt es dann auch. Und genau durch dieses Lichtwellenleiterkabel oder die Glasfaser, wie wir sie vorhin genannt haben, wird das gebündelte Laserlicht bis zum Brenner übertragen und dort dann noch einmal weiterverarbeitet.
Zum Brenner sagen wir gleich noch was, würde ich sagen. Das Schlauchpaket macht aber noch mehr. Es transportiert zusätzlich noch das zum Schweißen benötigte Schutzgas zum Brenner bzw. ja, abschließend zum Schmelzbad.
Und schon öffnet sich das nächste Infofenster.
Ja, auch zum handgeführten Laserschweißen brauchen wir natürlich dieses Schutzgas. Ohne geht es einfach nicht. Und da unterscheidet sich die Laseranwendung nicht von den bereits bekannten Verfahren. Kurz gesagt, auch hier müssen wir, um hochwertige Schweißnähte überhaupt erzeugen zu können, das zu erzeugende Schmelzbad vor dem Einfluss atmosphärischer Luft schützen. Und das machen wir halt durch ein Schutzgas.
Und wenn wir auf Schutzgas verzichten würden, könnten wir keine brauchbare Schweißnaht erzeugen. Das ist einfach so.
So sieht's aus. Ohne Schutzgas keine vernünftige Schweißnaht. Und damit auch genügend Schutzgas vorne ankommt, haben, glaube ich, auch die meisten Anlagen einen Mechanismus verbaut, der prüft, ob überhaupt Schutzgas angeschlossen ist. Und wenn ja, ob der eingestellte Arbeitsdruck auch ausreichend ist. Wenn eure Anlage das nicht kann, dann schmeißt sie in die Tonne. Nein, ohne Quatsch, das sollten eure Anlagen auf jeden Fall können.
Ich kenne auch nur Anlagen, die den Laser nur dann zünden, wenn auch ausreichend Gas da ist. Das wird quasi gegengeprüft und wenn nicht genug Gas da ist, dann geht die Anlage gar nicht an.
Genau, das ist ja auch so ein Sicherheitsfeature, ne, was die Anlagen haben.
Ja, genau. Genau, das sollten sie zumindest haben. Schaut also mal genau hin, ob euer Wasserbüffel, haben wir es in der letzten Folge genannt, oder eure schweißende Bierkiste so einen Mechanismus hat oder nicht.
Aber was bedeutet überhaupt ausreichend Schutzgas oder ausreichend Gas?
Im Vergleich zu anderen Schweißverfahren arbeiten wir beim handgeführten Laserschweiß mit einem recht geringen Arbeitsdruck, sag ich mal, von 1 bis 2 bar, je nach Anlage und Anwendung. Also 1,5 bar dürften meistens passen, wenn ihr das an eurem Druckminderer einstellt.
Dann ist natürlich die Frage, welches Schutzgas wird überhaupt verwendet? Bei den bekannten Schweißverfahren nimmt man in den meisten Fällen entweder reines Argon oder ein Mischgas. Also ein Argon-Kohlendioxid-Gemisch beispielsweise. Aber was nimmt man jetzt wirklich beim handgeführten Laserschweißen?
Tja, das ist eine interessante und vielgestellte Frage.
Ja, eine Pauschalantwort habe ich da aber gar nicht parat. So ist es einfach. Ist nämlich gar nicht so eindeutig. Da gehen die Expertenmeinungen auch sehr auseinander. Stand heute wird zum Beispiel zum Verschweißen von Stahl oder Edelstahl meist Stickstoff verwendet. Entweder aus handelsüblichen Flaschen oder auch aus Flaschenbündeln beispielsweise.
Der Stickstoff sollte dabei zumindest laut unserem Kenntnisstand so eine gewisse Güte bzw. Reinheit haben.
Auch das, Matthias, ist natürlich ein Riesenthema. Welche Güte ist jetzt die richtige überhaupt? Es gibt ja bei den Flaschen unterschiedliche Bezeichnungen. Stickstoff 2.5, 3.0, 5.0 und so weiter und so weiter. Wir haben bei unseren Versuchen noch keinen gewaltigen Unterschied feststellen können zwischen diesen gekennzeichneten Flaschen. Meine persönliche Vermutung ist aber, die Produktion von Stickstoff ist für die Gashersteller garantiert recht aufwendig. Ich glaube jetzt nicht, dass es für alle Flaschen unterschiedliche Reinheiten produzieren und abfüllen. Ich könnte mir aber durchaus vorstellen, dass die Stickstoff in Massen herstellen und das in der höchsten Güte und dann wird der reine Stickstoff in alle Flaschen irgendwie abgefüllt. Im Prinzip eine Plempe für alle Flaschen, egal ob 2.5 oder 5.0 oder was auch immer.
Das würde dann aber schlussfolgernd bedeuten, dass in allen Flaschen das Gleiche drin ist und wir deshalb keinen Unterschied feststellen können. Ist aber durchaus eine Vermutung, oder?
Das kann durchaus sein. Also ein Stickstoff 2.5 hat dann eine garantierte Güte von mindestens 2,5. Es kann aber auch 5,0 drin sein in der Flasche. Das weiß man halt nicht genau.
Ja, wir spekulieren jetzt so ein bisschen. Vielleicht ist ja von euch irgendeiner dabei, der sich mit Gasflaschen auskennt, beziehungsweise mit Stickstoff noch besser auskennt und kann uns sagen, ob wir da richtig spekulieren oder wandern wir da vielleicht gerade aus so einem kompletten Holzweg.
Ja, und jetzt ist die Frage natürlich an alle Jungs von Air Liquide, Linde, Westfalengas und wie sie alle heißen. Ist da wirklich überall das Gleiche drin in den Stickstoffflaschen? Schreibt uns doch gerne oder kommt mal direkt ans Mikro. Wir würden uns freuen.
Stefan, was ist, wenn wir gerade das Geheimnis der Stickstoffherstellung verraten haben und sind uns da gar nicht über bewusst, was wir da gerade verplappert haben?
Tja, wie die streng geheim gehaltene Rezeptur vom Hela-Ketchup, meinst du?
Ja, den Hela-Ketchup, den können wir ungefähr mit Stickstoff vergleichen. Aber kann ja sein, keine Ahnung.
Halte ich für unwahrscheinlich, aber wenn, dann füllt unser Gaslieferant uns ab jetzt nur noch Lachgas in die Flasche.
Ja, wäre ja auch witzig, das wäre ja auch irgendwie witzig. Oder er packt direkt irgendwelche Faulgase aus irgendwelchen Biogasanlagen oder aus irgendwelchen Bullenstellen da rein. Weißt du denn, wie wir der möglichen Rache der Gashersteller entgehen könnten?
Nee, jetzt kommt's.
Wir machen uns unabhängig.
Okay, wie willst du das denn machen?
Wir machen unseren eigenen Stickstoff.
Aber wie willst du das machen? Erzähl mal.
Ja, okay. Die Luft, die wir jede Sekunde einatmen, besteht ja zu ganz, ganz großen Teilen aus Stickstoff. Nämlich zu 78% sind es, glaube ich. Und diesen großen Batzen aus der Luft kann man mit sogenannten Stickstoffgenerierungsanlagen separieren. Das ist keine Zauberei, sondern einfache Physik bzw. Chemie.
An diese Stickstoffgeneratoren wird Luft bzw. Druckluft angeschlossen und durch spezielle Filter entsprechend geführt. Ja, und in den Filtern werden dann ganz einfach erklärt, sage ich mal, alle Luftbestandteile außer eben diesem Stickstoff gebunden. Übrig bleibt Stickstoff. Der Rest ist aussortiert.
Schöne Grüße an dieser Stelle an die Jungs von Atlas Copco. Die optimieren da gerade ihre Stickstoffgeneratoren. Hat uns zumindest ein kleines Vögelchen gezwitschert.
Da geht es dann auch wieder um Reinheiten und solche Dinge.
Ist und bleibt auf jeden Fall extrem spannend, was sich da noch alles tun wird im Bereich des handgeführten Laserschweißen. Da sind wir noch lange nicht am Limit oder am Gipfel angekommen.
Ja, ein Vorteil von den sogenannten Stickstoffgeneratoren wäre ja, sofern das einwandfrei funktioniert, dass man damit, wie du vorhin schon angedeutet hast, unabhängig von Gasflaschen oder Bündeln wäre. Luft ist überall vorhanden und aus der Luft filtern wir dann ja auch nur den Stickstoff in der Reinheit, wie wir ihn haben möchten und natürlich auch zum Schweißen benötigen.
Ist dann am Ende des Tages tatsächlich ein ganz reines Rechenexempel. Bleistift, Rechenschieber und am Ende weiß man, macht Sinn oder ist Blödsinn.
So sieht's aus. Ja, wenn ihr dazu mehr erfahren wollt oder das für euch irgendwie interessant ist, dann schreibt uns einfach. Wir kennen da ganz zufällig welche, die wieder welche kennen, deren Schwager im Dorf jemanden kennt, der da bestimmt weiterhelfen kann.
Zufälligerweise kennen wir da wen. Wichtig ist uns, dass ihr zumindest mal von dieser Option gehört habt. Die Entwicklung beim handgeführten Laserschweißen, wie ich es vorhin schon gesagt habe, geht halt immer weiter.
Und wenn ich mit der Zeit geht, geht mit der Zeit.
Fünfeins Phrasenschwein, Herr Schölzel.
Wird gemacht. Es gibt aber noch ein weiteres Schutzgas, das auch sehr viel eingesetzt wird, nämlich das Argon. Argon setzt man zum Beispiel beim Verschweißen von Alu ein.
Ich weiß aber auch von Anwendungsfällen im Aluminiumbereich, wo auch mit Stickstoff qualitativ hochwertige Nähte erzeugt werden konnten. Und bei wieder anderen Anwendungen funktioniert das am besten mit einem Argon-Helium-Gemisch. Auch das ist eine Konstellation, die mittlerweile möglich ist.
Da ist halt alles nicht so einfach mit den Gasen und der richtigen Auswahl. Das wissen wir letztendlich auch. Das heißt aber nicht, dass es keine Lösung gibt.
Bedeutet dann aber auch, dass es bei der Gasauswahl aktuell keine eierlegende Wollmilchsau gibt, sag ich. Jeder Anwendungsfall muss für sich separat betrachtet werden. Nur so kommt jeder an das für ihn beste Ergebnis.
Tja, und leider gibt es, sag ich mal, beim handgeführten Laserschweißen halt keine 20-jährige Erfahrung, aus der man irgendwie das Wissen abschöpfen kann.
Die Technik ist irre gut, aber trotz alledem heißt es für den Anwender auch etwas ausprobieren und Tests dazu fahren. Wenn wir uns in 10 Jahren nochmal darüber unterhalten, werden wir feststellen, dass das, was wir heute teilweise noch aufwendig und kompliziert finden, dann selbstverständlich und ganz normal geworden ist. Alle müssen mit der neuen Technik wachsen. Das ist nun mal einfach so.
Unternehmen, die sich jetzt mit dieser neuen Technik gezielt auseinandersetzen, sind nachher die Gewinner. So ist es einfach. Und natürlich sind sie auch Vorreiter auf dem Markt und die anderen, ja, dackeln halt einfach hinterher.
Das kann man vermutlich gar nicht wegdiskutieren. Aber wir schlittern auch schon wieder so ein bisschen weit ab, Stefan. Wir wollten ja eigentlich was zum Schlauchpaket sagen.
Ja, dann lass uns das doch machen. Also, das Schlauchpaket beinhaltet dieses Lichtwellenleiterkabel und eben die Gasführung. Ganz egal, welches Gas das jetzt ist.
Zum Gas möchte ich aber noch eine Sache sagen. Dann geht's weiter mit den Infos zum Brenner. Ich weiß, dass die Gashersteller, egal wie sie jetzt heißen, ob Linde, Westfalengas, Messer, Air Liquid, alle akribisch am Versuchen arbeiten, um die Gasauswahl zu erleichtern für euch. Die probieren und doktern da schon im Hintergrund rum. Wer sagt denn, dass es immer bei Argon oder Stickstoff bleiben muss? Da wird also bestimmt noch was passieren in den nächsten Monaten. Seid also gespannt.
Das hoffen wir doch sehr. Die Stickstoffgeneratoren von vorhin ersetzen zwar vielleicht irgendwann den Stickstoff aus der Flasche, aber wer sagt denn, dass wir immer mit Stickstoff schweißen werden? Vielleicht schweißen wir in 2 Jahren nur noch mit speziellen Lasergasgemischen. Möglich wäre das.
Wir wissen es nicht. Jetzt aber weiter mit den Komponenten der Laserschweißgeräte. Sonst werden wir da heute wieder nicht mit fertig. Nach Laserquelle und Schlauchpaket kommt der Brenner ins Spiel. Auch ein ganz wichtiges Puzzleteil, um mit dem Laser schweißen zu können.
Sieht so unscheinbar aus, muss aber richtig was auf dem Kasten haben, der Brenner. Einmal technisch, aber auch in Bezug auf Sicherheit. Aber lass uns mal mit der Technik anfangen.
Grundsätzlich ist der Brenner das Bauteil, das der Anwender am Ende in der Hand hat und mit dem er die Schweißnaht zieht. Darum kann man jeden Anwender nur wünschen, dass der Brenner gewichtsmäßig ziemlich leicht ist und auch leicht zu handeln ist und zu bewegen ist.
Sollte also nicht irgendwie so ein schwerer Klotz sein, den man so gar nicht irgendwie flexibel bewegen kann oder den man kaum greifen kann. Also auch Ergonomie ist wichtig. Aber es gibt noch mehr Anforderungen an den Brenner. Denn im Brenner sind ganz elementare Dinge eingebaut, die wir unbedingt benötigen, um mit dem Laser letztendlich schweißen zu können. Was das ist, erzählen wir euch jetzt.
Das machen wir gerne. Also einer der wichtigsten Bauteile im Brenner ist die Fokussieroptik. Einfach erklärt ist die Fokussieroptik ein Glas bzw. ein Spiegel, in dem der Laser, der durch das Lichtwellenleiterkabel zum Brenner geleitet wird, auf den benötigten Fokus gebündelt wird. Ohne dieses Bauteil wäre ein Schweißen mit dem Laser nicht möglich. Das ist quasi die Lupe, mit der das Licht noch einmal gebündelt wird. Ihr kennt das Prinzip aus dem Sandkasten.
Tja, Sandkasten, da fällt mir nur ein Blätter anzünden mit der Lupe, würde ich mal sagen. Es gab da aber auch so ein paar Spinner und Idioten, die irgendwelche, ja, Ameisen versucht gebrutzelt zu haben.
Wo bist du denn groß geworden?
Tja, wenn ich das mal sagen würde, du.
Okay, behalt's für dich. Erklärt einiges, das erklärt einiges.
Ey.
Apropos erklären. Vom Tierquäler in Stefans Sandkasten-Gang zurück zur Fokussieroptik. Da die Fokussieroptik sehr empfindlich ist, heißt es, diese sehr sorgfältig zu behandeln und zu schützen. Geschützt wird diese durch ein vorgesetztes Schutzglas. Staub, Schmutz oder Funken dürfen sich auf keinen Fall auf der Optik festsetzen. Wenn das passieren würde, würde der Laser irritiert, abgelenkt und gestört. Das hätte zur Folge, dass er in der Optik stark fokussierte Laser Sachen machen würde, die er auf keinen Fall machen darf.
Und damit wäre nicht nur das Schweißergebnis beeinträchtigt, sondern es kann auch richtig gefährlich werden. Niemand möchte, dass der Laser abgelenkt wird und irgendwo hinbrutzelt, wo er gar nicht, ja, brutzeln soll.
Darum achtet immer darauf, dass das Schutzglas vollständig sauber ist. Denn auch ein verschmutztes Schutzglas kann den Laserstrahl ablenken und dann macht der Laser einfach Blödsinn, gefährlichen Blödsinn.
Und mit sauber meinen wir wirklich picobello sauber. Da darf kein Staubkorn drauf sein, kein Spritzer oder sonst irgendwas. Das kleinste Staubkorn kann wirklich schon großen Mist anrichten.
Unsere Empfehlung an dieser Stelle: vor jedem Arbeitstag bzw. vor jedem Schweißeinsatz kurz mal das Schutzglas kontrollieren. In den meisten Fällen kann man das rausnehmen. Ist so ein Schräubchen dran, dann kann man das rausziehen. Aber macht das bitte vorsichtig. Patscht da nicht mit euren Fettfingern drauf oder mit euren dreckigen Fingern und nehmt es mit dreckigen Handschuhen raus. Nehmt einfach pulverfreie Einweghandschuhe, Glas vorsichtig aus dem Brenner nehmen und kurz den Augenschein nehmen und gegen das Licht halten. Wenn dann Staubkorn drauf ist, dieses behutsam entfernen, entweder mit so einem speziellen Q-Tip, die oft dabei geliefert werden, oder mit einem sehr dosierten Hub aus der Druckluftsprühpistole.
Wirklich nur ganz sanft diese Druckluft aus der Sprühdose verwenden, ganz, ganz wichtig. Nicht mit vollem Wumms irgendwie auf das Glas gehen, denn dann wird es nur noch schlimmer und nicht besser.
Und wenn ihr auf dem Schutzglas einen Einbrand von einem Funken feststellen solltet oder das Glas Riefen oder sogar Kratzer haben sollte, dann wechselt bitte das Glas aus. Die Gläser sind Verbrauchsgegenstände und kosten kein Vermögen.
Ja, eine vergeigte Schweißnaht oder gar Verletzung beim Anwender sind wirklich weitaus teurer. Und das muss nicht sein.
Wichtiger Tipp an dieser Stelle: der Brenner beim handgeführten Laserschweißen ist kein Richtwerkzeug. Wir kennen das alle irgendwo aus der Praxis, gerade wenn ihr Schweißer seid. Muss beim Schweißen mal so ein Bauteil noch etwas justiert werden oder ist kein Hammer in der Nähe, wird leider oft der Brenner kurz missbraucht und zweckentfremdet. Das solltet ihr mit dem Laserbrenner bitte nicht machen. Mit allen anderen Brennern auch nicht, aber mit dem Laserbrenner bitte noch weniger. Außer ihr habt wirklich unfassbar viel Geld und wollt das auch noch verschenken. Ist der Brenner nämlich kaputt, warum auch immer, dann geht eine Reparatur in den meisten Fällen richtig in die Kohle. Das kostet richtig Geld.
Jetzt ist natürlich die Frage, warum ist das überhaupt so teuer?
Tja, das liegt daran, dass bei fast allen Anlagen der Brenner nicht so einfach gewechselt werden kann, beziehungsweise gewechselt werden darf. Der Brenner ist nämlich bei fast allen Modellen mit dem Lichtwellenleiterkabel verschweißt und das kann nicht so einfach überall irgendwo gewechselt werden. Oft bedeutet ein defekter Brenner, dass die komplette Laserschweißanlage an den Hersteller geschickt werden muss und der muss das dann reparieren. Und damit fällt die Anlage definitiv für mehrere Tage aus. Allein das kostet schon richtig Moos. Aber auch die Reparatur ist dann halt einfach kein Schnapper und kostet richtig Geld.
Und deswegen geht bitte sorgfältig mit dem Brenner und natürlich auch mit dem Rest um. Das müssen auch die Anwender im Unternehmen wissen. Ist halt einfach so. Ist halt ein kostspieliges und sensibles Schweißverfahren. Und in der Hinsicht natürlich auch nicht vergleichbar mit anderen Schweißverfahren.
Vorsicht ist in diesem Fall die Mutter der Porzellankiste. Wenn ihr euch etwas mit dem Hersteller beschäftigt, werdet ihr feststellen, dass es aber auch Produkte bzw. Anlagen gibt, bei denen der Brenner schnell bei einem Schweißfachhändler gewechselt werden kann. Die Anlage muss dann zumindest nicht tagelang durch die Weltgeschichte geschickt werden.
So sieht's aus. Also fragt euren Fachhändler für handgeführte Laserschweißgeräte einfach nach und der wird euch dann entsprechend weiterhelfen. Kurz gesagt, servicetechnisch gibt es wirklich einige Unterschiede zwischen den Modellen auf dem Markt.
Weiter wollen wir doch gar nicht drauf eingehen. Ihr habt es mal gehört und könnt es nicht mehr sagen, das haben wir nicht gewusst.
Ausreden zählen ab jetzt zumindest nicht mehr.
Zeitpunkt jetzt.
Genau. Beim Brenner gibt es aber noch viel mehr Bauteile, die wichtig sind und zum Teil auch gesetzlich vorgeschrieben sind, weil sie halt sicherheitsrelevant sind. Und genau darauf gehen wir jetzt ein.
Wir haben bisher von der Fokussieroptik erfahren und zum Schutzgas haben wir auch erfahren, warum es das gibt und wie man damit umzugehen hat, zumindest damit es nicht beschädigt wird. Zusätzlich hat eigentlich jeder Brenner auf dem Markt so eine Anzeige, in der der Laserstatus angezeigt wird.
Ja, die uns bekannten Anlagen haben eine LED-Anzeige, die dann unterschiedlich leuchtet, je nach Laserstatus.
Das dient dazu, dass der Anwender direkt sehen kann, ob der Laser gezündet ist oder nicht, ohne dass er auf die Laserquelle schauen muss. Wichtiges Sicherheitsbauteil, auf das man auf keinen Fall verzichten sollte. Hat eure Anlage bzw. euer Brenner das nicht, dann schiebt die Anlage einfach in die Ecke, legt schöne Decke drüber, dann sieht zumindest niemand, dass die Anlage nicht ganz den Vorgaben entspricht.
Das ist aber nicht die einzige Sicherheitseinrichtung, die ein sicherer Brenner haben sollte. Da gibt es noch einige mehr. Ich schmeiß mal so ein paar Stichpunkte in den Raum. Aufsatzkontrolle beispielsweise, galvanische Entkopplung des Brenners, Abstandssensorik oder auch Plasmaerkennung, Verhinderung von unbeabsichtigten Auslösen des Lasers und so weiter und so weiter.
Stefan, dann lass uns diese Stichworte doch mal in ganze Sätze packen, damit auch jeder weiß, was wir damit meinen. Als erstes hast du gesagt Aufsatzkontrolle. Was ist damit gemeint?
Ja, der Gesetzgeber verlangt, dass der Laser nur gezündet werden kann, wenn er auch wirklich bewusst zum Schweißen genutzt wird. Heißt so viel wie, es soll verhindert werden, dass man mit dem Laser wie John Wayne wild in der Gegend rumballern kann. Dem ungeliebten Kollegen am Montagmorgen den mal den Fuß zu schießen, naja, weil er am Wochenende zu geizig war, in der Theke mal irgendwie ein Bier auszutun, darf natürlich nicht möglich sein.
Der hat's aber verdient.
Der hat's verdient, natürlich.
Und wenn er kein Bier austut?
Dann kriegt er einen Schuss.
Ja, das würden sich zwar einige wünschen, dass das geht, aber so einfach funktioniert das nicht und am Ende des Tages ist es auch gut, dass es nicht funktioniert. Im Gegenteil, es darf einfach nicht funktionieren. Darum sagt der Gesetzgeber auch, erst wenn die Gasdüse des Brenners Kontakt mit dem Bauteil hat, darf der Laser ausgelöst werden, nicht vorher und nicht nachher. Umgekehrt betrachtet, ist kein Kontakt zum Bauteil da, darf auch kein Laserstrahl emittieren.
Und das Ganze wird sichergestellt durch ein sogenanntes Kontaktkabel. Sieht aus wie so ein sehr filigranes Massekabel, das an das Werkstatt irgendwie angeklemmt wird. Es hat aber nichts mit der Masse zu tun, die wir zum Beispiel beim Max-Schweißen brauchen, um den Lichtbogen ja, physikalisch zünden zu können. Ist das Kontaktkabel nicht angeschlossen, dann muss die Anlage erkennen, dass der Laser gerade ja keine Freigabe hat. Das ist dann die vorhin erwähnte sogenannte Aufsatzkontrolle. In der Checkliste der BGE-TEM gibt es diese Abfrage. Ist die Handlasermaschine mit einer Aufsatzkontrolle, also Werkstückkontakt mittels Klemmvorrichtung ausgerüstet? Wenn ja, dann ist es gut und wenn nicht, naja, hat sie diesen Punkt nicht erfüllt. Jetzt wisst ihr zumindest erstmal, was damit gemeint ist.
Und im Grunde erklärt sich dadurch der nächste von dir genannte Begriff auch schon fast automatisch. Nämlich die galvanische Entkopplung des Brenners.
Ja, man stelle sich vor, der Brenner wird auf den Schweißtisch gelegt.
Das ist ja nicht unrealistisch.
Wollte ich gerade sagen. Wenn dann noch die Kontaktklemme angeschlossen ist, dann kann es schon brenzlig werden. Brenzlig dann, wenn das Brennergehäuse nicht galvanisch von der Brennerdüse gekoppelt ist. Dann ist nämlich der vorgeschriebene Sicherheitskreislauf geschlossen und der Laser könnte gezündet werden. Absichtlich oder unabsichtlich ist dann auch egal. Es wird auf jeden Fall ziemlich gefährlich. Und deswegen die galvanische Entkopplung des Brenners.
In der BGE-TEM-Checkliste heißt die konkrete Abfrage, sind Düse und Gehäuse des Handlaserkopfes galvanisch entkoppelt? Ist genau das, was du, Stefan, gerade erklärt hast. Von Kunden kommt an dieser Stelle oft die Nachfrage, wie erkenne ich das denn an meiner Anlage, ob die galvanisch entkoppelt ist? Wo soll ich das sehen?
Ja, so auf den ersten Blick kann man das nicht wirklich erkennen. Sieht man ja nicht mehr irgendwie mit dem bloßen Auge, dass man sagen kann, jo, das Ding ist galvanisch entkoppelt. Wir werden euch jetzt hier auch garantiert nicht raten, das nochmal irgendwie auszuprobieren. Klare Aussage, nicht ausprobieren, sondern dann entsprechend beim Hersteller oder beim Wiederverkäufer nachfragen.
Wie man den Sicherheitskreislauf überbrückt, muss man auch gar nicht selber ausprobieren, Stefan. Das kann man sich aus ganz, ganz sicherer Entfernung im Internet anschauen. Computer einschalten, YouTube, da gibt es genügend Grenzdebile, die schon ausprobiert haben. Und siehe da, es gibt durchaus Anlagen auf dem Markt, die scheinbar kein Gehäuse haben, das von der Brennerdüse galvanisch entkoppelt ist. Sonst wären diese Videos nämlich gar nicht möglich gewesen.
Das ist leider wahr, Matthias. Ja, das Netz verleitet mit dieser ganzen Klickgeilheit so manchen dazu, ja, Kapriolen zu machen, die eindeutig nicht zum Nachmachen geeignet sind. Und nochmals, bitte nicht nachmachen. Lass das die Helden aus dem Netz machen, wenn die so unbedingt verletzt werden wollen. Ihr wollt das bestimmt nicht.
Die Laser sind weder Spielzeug noch irgendwie eine Klickgarantie. Das ist einfach nicht so.
Ja, wir sind mit den Punkten, die ich vorhin genannt habe, aber jetzt noch nicht ganz durch. Es fehlen noch die Stichpunkte Verhinderung von unbeabsichtigter Auslösung des Lasers. Und natürlich das Thema Abstandssensorik bzw. Plasmaerkennung. Matthias, magst du dazu etwas sagen?
Na klar, das mache ich. Ich beziehe nochmal diese BG-Checkliste mit ein. Und eine Norm bzw. Vorgabe, die in dem Zusammenhang ganz wichtig ist. Die ISO 13849. Die BG-Checkliste kennt ihr ja schon aus den letzten Folgen. Da brauche ich jetzt nicht nochmal erklären, was das ist. Die ISO 13849, die ist noch neu. Das ist eine internationale Norm, die sich mit der funktionalen Sicherheit von Maschinensteuerung beschäftigt. Dazu gehören dann auch so Vorgaben dazu, wie sie in der BG-Checkliste abgefragt werden. In der Checkliste steht ja, wie folgt formuliert, ist eine einfache und unbeabsichtigte Auslösung der Laseremission durch konstruktive Maßnahmen verhindert. Für uns heißt das so viel wie, ist sichergestellt, dass der Laser nicht ungewollt auslösen kann.
Die 13849 möchte da also ein Steuerungsbauteil sehen, das ein ungewolltes Auslösen des Lasers irgendwie verhindert. Wie man das umsetzt, ist eigentlich recht einfach. Ein einzelner Taster, der den Laser bei einfacher Bestätigung direkt auslöst, ist definitiv nicht dazu geeignet und garantiert auch nicht zugelassen. Hat eure Anlage nur einen solchen Taster? Dann ab in die Ecke damit, Decke drüber und Thema durch.
Wir beiden stellen uns das eigentlich so vor, dass zwei Taster am Brenner sind, die unabhängig und in richtiger Reihenfolge betätigt werden müssen, damit ein Laser emittiert werden kann und darf. Erst wird der Taster 1 gedrückt und dann Taster 2. So könnte man klar sicherstellen, dass der Laser nicht ungewollt auslöst. Gibt aber garantiert auch noch andere Lösungsansätze als diese zwei Taster. Ein einzelner Taster, du hast es vorhin schon gesagt, Stefan, der direkt zündet, gehört definitiv nicht dazu. Das müsst ihr einfach wissen.
So sieht es aus. Ich möchte aber gerne noch was zur ISO 13849 sagen. In der Norm gibt es für solche Anlagen wie zum Beispiel das handgeführte Laserschweißen Kategorien, in die diese eingeteilt werden.
Man spricht da von sogenannten Performance-Leveln. Die werden in Buchstaben A, B, C, D und ich glaube E sogar auch unterteilt. Performance Level A gilt für Anlagen, bei denen das Risiko von Verletzung ja ziemlich gering ist, die Verletzung, sofern sie eintritt, auch nicht schwerwiegend ist und die Wahrscheinlichkeit auch minimal ist. Das sind dann PLA-Anlagen, sagt man. Mit jedem Buchstaben im Alphabet steigt der Grad der Verletzung und die Wahrscheinlichkeit von Unfällen bis hoch zu so einer PLE-Geschichte.
Und handgeführte Laserschweißgeräte fallen in den Bereich von Performance Level D, also PLD. Also letztendlich diese zweithöchste Einstufung. Soll ein Gerät also in Deutschland für das handgeführte Laserschweißen eingesetzt werden, so müssen die Sicherheitsschnittstellen an dem Gerät mindestens Performance Level D aufweisen.
Tun Sie das nicht, wird's brenzlig. Nehmt am besten Kontakt mit den Herstellern direkt auf, denn der kann euch nachweisen, welches Performance Level eure Anlage erfüllt. Das könnt ihr so von außen gar nicht sehen. Also da müsst ihr schon im Detail vom Hersteller eine Angabe haben. Hat meine Anlage PLC, PLB oder wie gefordert PLD.
Dann bleibt noch der Stichpunkt, ja, Abstandssensorik oder wie ich es auch genannt habe, Plasmaerkennung. Der wird ebenfalls in dieser BG-Checkliste abgefragt und zwar wie folgt. Ist eine technische Maßnahme, zum Beispiel Abstandssensorik, berührungslose Werkstückerkennung, Prozesssensorik oder ähnliches vorhanden, die die Propagation, Ausbreitung von Laserstrahlung in sämtlichen Raumrichtungen verhindert? Aber was versteht man darunter, Matthias?
Das ist ein ganz heißer Punkt, gerade aktuell. Zu dem Aspekt aus der BG-Checkliste brodelt es gerade gewaltig auf dem Markt, ist zumindest mein Eindruck. Die BG möchte damit aus unserer Sicht sagen, gibt es irgendeine Komponente am Schweißgerät, die erkennt, dass der Laser auch eingekoppelt hat ins Bauteil? Oder anders gesagt, checkt der Laser es, wenn der Laser Unfug macht? Sprich, er erzeugt kein richtiges Schmelzbad.
Ja, das Ding wird aktuell wirklich sehr heiß und kontrovers diskutiert, weil es nach unserem Wissensstand bisher nur eine Anlage auf dem Markt gibt, die so eine Sensorik überhaupt nachweisen kann und damit die Checkliste der BG vollumfänglich erfüllt. Letztendlich ist es einer von Dutzenden von Herstellern. Recht wenig aus meiner Sicht.
Aber damit geht dann die Diskussion eigentlich erst richtig los. Es gibt Anlagen auf dem Markt, die sie erfüllen, andere erfüllen sie nicht. Die BG-Checkliste ist doch kein Muss, wird dann gesagt, oder das ist doch kein Gesetz, sondern nur eine Empfehlung. Das hören wir so oft, ist auch alles richtig. Aber das Horn, in das alle blasen, ist eigentlich immer das Gleiche.
Wir wollen uns auch gar nicht an dieser Diskussion beteiligen. Aber erwähnen müssen wir es trotzdem, dass darüber gestritten wird.
Stefan, ich glaube, wir sind damit ein großer Teil der Diskussion, aber...
Das glaube ich auch. Ja, ob dieser Passus in der BG-Checkliste jetzt ein Gesetz ist oder nicht, ist uns persönlich auch erstmal vollkommen egal. Wir haben es in den letzten Folgen schon angesprochen und erwähnt. Selbst wenn es kein Gesetz ist, hat die BG ETEM es dennoch mit in der Checkliste mit aufgenommen. Es war ihnen also wichtig, dass es ein Teil des Fragebogens geworden ist.
Wir versuchen uns ja auch nur an Fakten zu halten. Es wird von der BG erwartet, dass diese Komponente mit verbaut ist. Ist sie es nicht, dann liegt es an der BG, ob ihr das bei einer möglichen Überprüfung der Anlage egal ist oder nicht. Wir wissen auch nicht, was die BG dann macht. Lässt sie Gnade vor Recht ergehen oder drückt ein Auge zu oder sagt sie, du, das darfst du nicht tun? Oder fährt sie noch härtere Geschütze auf? Keine Ahnung.
Das ist eine ganz spannende Frage, die du da aufstellst. Glaubt einer von euch, dass die BG Sicherheitsmerkmale mit einer Liste aufnimmt, diese Liste überall verteilt und verbreitet und nachher sagt, ach, wenn das ein oder andere Sicherheitsmerkmal, das wir sehr gerne sehen würden, nicht eingebaut ist, ach komm, halb so wild, sehen wir nicht so.
Spekulationen. Würde mich zumindest sehr überraschen, wenn das an dieser Stelle passieren würde. Aber ich habe auch schon Pferde kotzen sehen. Das Einzige, was Stefan und ich sicher wissen, ist, wie wir beiden damit umgehen würden, wenn wir uns einen Laser kaufen dürften, was wir nicht dürfen, weil wir Privatpersonen sind.
Und ich würde sagen, da sind wir uns wirklich einig in dem Fall.
Sag ich doch.
Wir würden uns nicht auf irgendwelche Eventualitäten verlassen und Ärger im Vorfeld irgendwie vermeiden. Aber wie beim letzten Mal auch schon gesagt, gilt auch hier, am Ende müsst ihr, muss der Chef des Unternehmens entscheiden, welche Anlage er sich anschafft.
Jeder tickt da anders und genau das ist auch gut so. Die Entscheidungshoheit liegt im Unternehmen und nicht bei uns. Also wir können bloß irgendwelche Geschichten erzählen und irgendwelche Tipps geben, aber die Entscheidungshoheit liegt im Unternehmen und das ist auch gut so. Unser Ziel ist es zu informieren und das haben wir hiermit hoffentlich so neutral wie möglich irgendwie getan.
Nun ja, so neutral wie möglich.
Ja gut.
Also wir haben halt eine eigene Meinung dazu. Aber die sollt ihr bitte nicht als Vorgabe nehmen. Nehmt sie also einfach als eine von vielen Herangehensweisen. Dabei wollen wir es dann auch belassen. Denn wir haben noch mehr Komponenten an einer Laseranlage, die wir einfach besprechen müssen. Die Laserquelle hatten wir. Schlauchpaket mit Gasleitung und Lichtwellenleiterkabel hatten wir ebenfalls. Brenner mit allen technischen und sicherheitsrelevanten Bestandteilen hatten wir auch. Matthias, was fehlt noch?
Wir müssen noch über die Drahtzufuhr sprechen.
So sieht es aus. Aber vorher möchte ich noch einmal alle Sicherheitsbauteile, die wir noch nicht erwähnt haben, einmal benennen. Damit ihr auch wirklich einmal gehört habt, was es da alles gibt. Das wäre zum Beispiel der Anschluss für einen zweikanaligen Türkontaktschalter. Jede derzeit zum Verkauf angebotene Anlage braucht eine Schnittstelle dafür.
Steht übrigens auch in der Anforderung in der ISO 13849, die wir vorhin schon erwähnt haben.
Was ihr mit Anlagen macht, die das eben nicht haben, könnt ihr euch mittlerweile schon denken. Ab in die Ecke und Decke drüber.
Anlage Nummer 3. Teurer Schrottplatz, würde ich sagen. Aber ganz wichtig ist, der Türkontaktschalter muss zweikanalig sein. Zusätzlicher Sicherheitskreislauf, also redundant, das ganze System. Das ist wichtig.
Dann muss jede Anlage eine Faserbrucherkennung besitzen. Auch übrigens Bestandteil der BG-Checkliste und der ISO 13849.
Da steht so einiges drin. Sowohl die Checkliste als auch die ISO, die verfolgen uns noch, Stefan.
Auf jeden Fall, die gehört zum Spiel mit dazu. Ja, zurück zur Faserbrucherkennung. Zielsetzung dabei ist, wenn das Lichtwellenleiterkabel einen Bruch oder ähnliches hat, könnte der Laser vollkommen unkontrolliert diffundieren und das wäre brandgefährlich. Diese Faserbrucherkennung prüft das durchgehend und schaltet die Anlage aus, wenn irgendein Defekt erkannt wird.
Und zu guter Letzt wird erwartet, dass jede Anlage einen Notausschalter und einen Schlüsselschalter hat. Schnelles Ausschalten bei Störung oder Gefahr und die Nutzung nur für autorisierte Personen sind da die einfachen Erklärungen für.
So, und damit sollten wir jetzt hoffentlich alles haben. Dann können wir nämlich noch ein paar Worte zur Drahtzufuhr verlieren, Matthias, wie du es gerade schon erwähnt hast.
Ja, die Drahtzufuhr ist erstmal optional. Aber ich behaupte, dass, keine Ahnung, wo die genaue Zahl liegt, aber ich schätze mal, dass irgendwo 95% der verkauften Anlagen mit Drahtzufuhr verkauft werden.
Und darum ist es umso wichtiger, auch darüber so ein paar Sätze zu verlieren, Matthias.
Machen wir ja auch.
Das ist gut.
Grundsätzlich sind die verwendeten Drahtzufuhreinheiten, das ist keine Mondlandung. Das sind eigentlich handelsübliche Drahtkoffer, wie man sie auch vom MIG oder MAX-Schweißen kennt. Wichtig ist halt nur, dass der Drahtkoffer mit der Laserquelle ordentlich synchronisiert ist. Die beiden müssen halt kompatibel sein.
In den Drahtkoffern werden dann auch ganz normale Schweißdrahtrollen aufgelegt. Also eine K300, eine S200 oder was auch immer. Also nichts Besonderes. Dem Laser ist das nämlich vollkommen egal, was er da aufschmelzt. Der ballert und nutzt das, was ihm vorgesetzt wird.
Ein pflegeleichter Zeitgenosse, der Laser halt.
Das ist ein feiner Kerl. Ja, die meisten Laseranlagen können mit verschiedenen Drahtdurchmessern betrieben werden. Möglich sind da 0,8 mm, 1 mm, 1,2 und natürlich auch 1,6er Drähte. Die einzige Voraussetzung für qualitativ hochwertige Schmeißnähte ist, dass der Drahtzusatzwerkstoff zum verarbeiteten Material passt.
Auch da gelten die gleichen Bedingungen wie beim MIG-MAX-Schweißen. Die Kombi aus Drahtzufuhr und Werkstoff muss einfach passen. Euer Schweißfachmann oder Schweißfachingenieur im Betrieb kann euch da bestimmt mit Rat und Tat zur Seite stehen, welchen Drahtzusatz ihr für welchen Grundwerkstoff nehmen müsst. Da fragt euren Schweißfachmann, der weiß das.
Ihr legt also euren Draht auf und fädelt diesen dann ordentlich in die Drahtführungsrollen ein. Also nichts Besonderes. Die sollten natürlich auch zum Drahtdurchmesser passen. Ganz wichtig. Die meisten Hersteller legen aber da schon passende Rollen mit bei.
Also eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Im Anschluss wird der Draht dann in die Drahtführungsspirale geführt. Auch da nimmt man aus dem MAX-Schweißen bekannte Spiralen oder Seelen. Entweder Stahl, Edelstahl, Teflon oder von mir aus auch Kunststoff. Kein Hexenwerk.
Ja, am Schweißbrenner wird dann eine Halterung fixiert, die den geförderten Draht an die richtige Position an der Gasdüse führt. Und schon kann geschweißt werden.
Mittlerweile ist sogar möglich, dass man mit zwei parallelen Drähten arbeiten kann. Charmanter Vorteil, man bringt doppelt so viel Material in die Schweißnaht ein. Bei vielen Anwendungen ist genau das der gewisse Gamechanger. Denn mit Doppeldraht sind gewisse Ergebnisse möglich, die ohne Doppeldraht nicht machbar wären.
Ansonsten ist diese Drahtzufuhr keine technische Raketenwissenschaft, also wirklich Standard. Wichtig ist halt nur, dass man den Mehrwert erkennt, wenn man mit Draht arbeitet.
Wann nimmt man denn Draht und wann schmeißt man besser ohne Draht, Stefan? Hast du da eine Idee oder einen Tipp?
Ich sag's mal so. Ohne Draht arbeitet man auf jeden Fall, wenn man punkten oder heften will. Hat mit dem Schweißprozess letztendlich zu tun. Aber dazu machen wir nochmal eine separate Folge, denn das unterscheidet sich ja komplett von anderen Schweißverfahren beim handgeführten Laserschweißen. Ich reiße es darum auch nur sehr kurz an. Beim handgeführten Laserschweißen stellen wir vor dem Schweißen aller Parameter an der Anlage und natürlich am Drahtkoffer ein. Und beim Schweißen muss der Anwender, ganz salopp gesagt, den Brenner nur noch in der richtigen Position halten und sich dann entsprechend vom Draht führen lassen.
Genau. Der Draht schiebt uns regelrecht mit der Drahtgeschwindigkeit, die ich vorher eingestellt habe, aus dem Schmelzbad raus. Wir haben also beim Schweißen keinen Einfluss mehr auf das Schmelzbad.
Da wir beim Heften aber nicht vom Draht weggeschoben werden möchten, ist es ratsam, dann diese Drahtzufuhr auszuschalten bzw. auf die Drahtzufuhr zu verzichten. Wenn man wirklich Meter machen will, dann den Draht wieder einschalten und ab geht's.
Einen anderen Anwendungsfall, wo man ohne Draht arbeitet, kann ich euch am besten an einem Beispiel erklären. Ich hatte letztens einen Kunden, der gerne so ein ganz filigranes Gittergewebe geschweißt haben wollte. Hätte ich das mit Draht geschweißt, wäre das in die Hose gegangen, garantiert. Ohne Draht hingegen hat es super geklappt, also das war wirklich cool. Der Draht hätte sich, wenn ich ihn verwendet hätte, sonst wahrscheinlich in den ganzen engmaschigen Gewebe immer wieder verfangen. Das wäre bestimmt nichts geworden. So war der Kunde sehr zufrieden, auch wenn wir ohne Draht geschweißt haben.
Ihr seht also, auch beim handgeführten Laserschweißen muss einfach jeder Anwendungsfall für sich betrachtet werden. So eine Pauschallösung gibt es da einfach nicht.
Das stimme ich dir voll und ganz zu. Aber das ist, glaube ich, bei allen Schweißverfahren auch so. Das macht ja das Schweißen so aus. Jede Naht eine Herausforderung für den Anwender.
So, Matthias, beim Blick auf die mitlaufende Zeit würde ich an dieser Stelle vorschlagen, kommen wir so langsam zum Ende dieser spannenden Folge. Ich würde noch mal ganz kurz zusammenfassen, was wir heute alles besprochen haben.
Das war ja auch nicht ganz wenig, würde ich behaupten.
Ich würde mal sagen, das ist eine der längsten Folgen, die wir hatten, wenn man mal das Interview mit dem Christoph Detlefsen von Messercutting außen vor lässt. Also, Hauptthema heute waren die einzelnen Komponenten eines handgeführten Laserschweißgerätes. Laserquelle, Schlauchpaket, Brenner und Drahtkoffer. Zu den ganz wichtigen und zwingenden erforderlichen Sicherheitskomponenten einer solchen Anlage haben wir auch was gesagt. Zum Schutzgas haben wir auch so ein bisschen uns ausgelassen, zumindest so gut, wie wir es konnten.
Inklusive dem Verrat des Stickstoffgeheimnisses mit dem Abfüllen in die Flaschen.
Und den Stickstoffgeneratoren.
Oh ja, die Stickstoffgeneratoren dürfen wir nicht vergessen. Zur Diskussion um die BG-Checkliste, die immer wieder auftaucht, haben wir auch unsere persönliche Einschätzung abgegeben. Und das war's dann, glaube ich, auch, oder?
Ja, reicht ja auch, Matthias. War auf jeden Fall ziemlich viel Input aus meiner Sicht. Und ja, noch mehr Input gibt es dann in der nächsten Folge.
Da kann ich nur sagen, vielen Dank an euch, dass ihr den wilden Ritt wieder mit uns gemacht habt. Wenn es euch gefallen hat, dann tragt es gerne in die Schweißwelt hinaus, dass hier in Münsterland bzw. in Ostwestfalen zwar so Schweißfuzzi sitzen, die nach Feierabend nichts Besseres zu tun haben, als einen Podcast zum Schweißen zu machen.
Ja, nochmal vielen Dank für die ganzen Nachrichten und das wertvolle Feedback, was wir uns gewünscht haben zu den ganzen Folgen, die wir bisher gemacht haben. Und ja, jetzt ist aber genug mit Danke sagen. Folgt uns auf Instagram, auf LinkedIn und denkt an eine Bewertung bei Spotify und Co.
Das war's dann mit Folge 16. Wir hören uns bei Nummer 17 wieder. Macht es gut und nochmal zur Erinnerung, die nächste Folge hat nichts mit dem Laser zu tun. Back to the roots. Ciao.
Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao. Alto Belli, der Barmer.
In der nächsten Folge geht's dann weiter mit Einfach schweißen. Gebt den beiden bis dahin liebend gerne Feedback zur aktuellen Folge oder zum Podcast an sich. Ihr habt Ideen, was dringend noch thematisiert werden soll? Raus damit! Schreibt ihnen einfach. Ihr erreicht die beiden über die Mailadresse einfachschweißen@gmx.de.